Mit dem Wort Deal oder dem Ausspruch einen Deal machen komme ich immer noch nicht so richtig zurecht. Es hört sich für mich immer zwielichtig an, dass da irgendwie zwei Typen sich was ausmachen und irgendeiner wird immer verlieren. Ist ein Deal was Gutes? Das frage ich Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Schönen guten Tag und ich grüße natürlich unsere Zuhörer. Ja, ich würde voll bei Ihnen liegen. Also Deal klingt vor allem, wenn man das aus der Richtung von Donald Trump hört, doch eher als was Schmieriges, etwas, wo am Ende irgendwo Geld kleben bleibt und die anderen auf der Strecke. Sie meinen jetzt natürlich das Gespräch Juncker und Trump.
Genau.
Da waren wir alle überrascht, gehe ich erstmal davon aus. Ich persönlich bin eher in die Richtung mit meinen Überlegungen gegangen, dass Trump sozusagen mit dem Kopf durch die Wand will. Das ist in der Psychologie eines solchen Mannes, aber es scheint doch der Widerstand gerade in Amerika relativ stark zu sein, vor allem im Mittelwesten, da wo die Landwirtschaft beheimatet ist, die Staaten, die er im Wahlkampf gewonnen hat, und er hat ja im Herbst noch einmal Zwischenwahl, da scheint der Widerstand sehr stark zu sein, der Farmer, die wollen sozusagen diese Entwicklung nicht einfach hinnehmen. Und insofern war der Druck da, ich vermute mal, das ist eine Atempause, es ist keine grundsätzliche Entscheidung. Positiv daran ist, dass erstens Europa zusammengehalten hat, also das heißt nicht zerfallen ist, nicht jedes einzelne Land dort vorstellig geworden ist. Das ist erstmal schon mal ganz gut. Ich glaube, das kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und dass der Juncker dann mit ein bisschen Geschick den beschwatzt hat, der jetzt unter Druck steht, den Trump, das war schon okay. Wir müssen aber sehen, dass wirklich die eigentliche Gegenwehr die Chinesen sind. Also mit dieser Sojabohnenverordnung, dass die Amerikaner da nichts mehr absetzen können oder nur noch sehr wenig und sehr teuer. Das hat höchstwahrscheinlich den Umschwung gebracht. Heißt aber nicht, dass Donald Trump nicht nach Rache sind. Ich gehe mal davon aus, er sind nach Rache.
Mhm. Trump ist ja nun nicht der Einzige, der in Amerika das Sagen hat. Da scheinen ja viele im Hintergrund die Strippen zu ziehen. Kann der Typ noch zur Vernunft kommen oder ist er eigentlich ganz vernünftig und setzt nur die Interessen von Amerika durch?
Nein, er setzt ja nicht die Interessen von Amerika durch. Wenn wir mal historisch zurücksehen nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja fast alles im Interesse Amerikas geordnet und organisiert. Das heißt, Amerika ist der große Profiteur eigentlich von den internationalen Beziehungen, wie sie hier sind. Er glaubt, mit brachialer Gewalt noch mehr rausholen zu können, wie das bei einem Spekulanten, er ist ja nichts anderes als ein Immobilienspekulant, möglich ist oder in den Gedanken möglich ist, das scheint ihn weiter zu bewegen. Ich glaube auch, sein Persönlichkeitsprofil lässt nicht zu, dass er so ein Einknicken, so ein Beidrehen, sage ich mal, einfach so hinnimmt. Er will jetzt diese Herbstwahlen hinter sich bringen, offensichtlich. Wir haben ja am Anfang schon darüber geredet, unserer Sendung, als er gewählt worden ist, will eine zweite Runde hinten dran hängen. Sie haben mich damals belächelt mit meiner These, dass er wieder gewählt sein möchte. Doch, der Mann will weitermachen, der will nachweisen, dass er der Beste und Schönste ist. Das heißt, auch sehr narzisstisch an die Sache herangeht. Und insofern, sage ich mal, sein Plan, die Europäische Union zu zerschlagen und die einzelnen Länder sich voll zu knüpfen, hat er genauso wenig aufgegeben, wie das Wladimir Putin tut. Das heißt also, es sind weiterhin keine Guten, aber sie müssen sich der Tatsache beugen, Donald Trump ist wie so ein Anfänger, hat er auf allen Fronten das Feuer entfacht. Ja. Mhm. Und das ist natürlich selbst den letzten Farmer in Amerika aufgegangen. Keine gute Idee. Das heißt, man muss schon aufpassen, dass man ein Ding nach dem anderen macht. Und da hat er sich jetzt verrannt. Ich glaube, er kommt schon nochmal wieder und versucht. Und
Herr Lochthofen, den Delling nehme ich Ihnen nicht ab hier, entbrannt und so weiter. Also ich kriege immer Angst, wenn ich Waldbrände sehe und denke, das ist also Feuer, ist fast so schlimm wie Wasser. Das kann man überhaupt nicht richtig bändigen. Das ist schlimm. Naturgewalten will der Mensch bändigen, aber er schafft es irgendwie nicht, oder?
Ja, schon. Also er kann sich natürlich, unsere ganze Geschichte ist ja und die Zivilisation ist ja ein Beleg dafür, dass wir uns bis zu einem gewissen Grad davor schützen können. Also wir haben uns ordentliche feste Behausung gemacht, nicht überall. Aber es gibt immer wieder Momente, Erdbeben, Unwetter und natürlich auch diese verheerenden Brände, die ja an mehreren Stellen in dieser Welt im Augenblick durch die Hitzewelle, die ja nicht nur in Deutschland vorherrscht, sondern ja global da ist. Da gibt es Brände, von denen wir gar nicht mehr reden. In Russland, in Sibirien brennt immer Sibirien im Sommer, das heißt in Größenordnung, oder bei Moskau diese großen Brände. Oder Schweden oder Kalifornien, aber Griechenland hat es ganz schwer erwischt. Und da finde ich interessant den Zusammenhang, die mussten sparen, die mussten sehr stark sparen und offensichtlich haben die auch sehr stark an diesen ganzen Dingen gespart, die mit Bränden und Verhinderung von Bränden zusammenhängen. Es ist ja bezeichnend, dass ein Land wie Griechenland die 2%-Marke bei der NATO und den Rüstungsausgaben locker erfüllt, ja, im Gegensatz zu Deutschland. Aber Deutschland verdient daran. Wir liefern ja die Waffen für die Griechen. Aber anstatt Feuerwehren zu liefern, haben wir dann U-Boote geliefert oder irgendwelche Korvetten. Das ist natürlich tragisch jetzt für so eine Situation. Wer diese Landschaften entlang dem Mittelmeer kennt, der kennt ja auch diese verbrannten Gebiete. Gibt es in Spanien und Barcelona herum, die gibt es in der Türkei, die gibt es überall. Das heißt, zu der menschlichen Unvernunft kommt auch noch die grundsätzliche gesellschaftliche Unvernunft, nicht genug da rein zu investieren, obwohl die Folgen ja für die ganze Natur, für den Menschen verheerend sind in dieser Stelle. Und die vielen Opfer, die da zu betrauern sind, führen hoffentlich wenigstens dazu, dass Griechenland an dieser Stelle die Mittel findet und auch mit europäischer Unterstützung die Mittel findet, um vielleicht das nächste Mal so eine schlimme Entwicklung zu verhindern.
Sollte ich mich mit der Marke Opel identifizieren, weil es in Eisenach ein Werk gibt, oder ist das komisch, sich mit Sachen zu identifizieren? Ich habe ein bisschen ein Problem damit.
Ja, das ist richtig. Es gibt Leute, die sind da der Meinung, ja, da muss man vielleicht sich viel stärker in die Richtung schauen. Ich glaube, über die letzten 20, 25 Jahre ist bei der Anschaffung der öffentlichen Hand immer wieder darauf geachtet worden, dass man auch Opel mit berücksichtigt. Das ist schon okay, wenn das in der Region verankert ist, dass man da genauer hinschaut. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen nun zwingend irgendetwas kaufen müssen, was sie vielleicht so nicht emotional schon gar nicht wollen. Interessant bei Opel ist, dass sie bei den Amerikanern raus sind. Ein harter Sparkurs. Wir haben ja von Anfang an gesagt, die Franzosen werden hier nicht sentimental sein. Die werden hier vieles verändern und das wird nicht nur zum Guten sein, aber immerhin interessant ist, dass sie plötzlich profitabel sind. Das heißt, sie sind praktisch fast 30 Jahre lang schrecklich gemanagt worden seitens der Amerikaner. Die können zu Hause keine Autos bauen und können hier auch keine bauen. Ist fast russisch schon bei ihnen. Tragisch, ja. Und der Wechsel hat dazu geführt, dass Opel etwas günstiger dasteht. Ich hoffe, die Märkte öffnen sich. Opel könnte man auch in China und woanders gut verkaufen. Das durfte man ja vorher nicht, weil die Amerikaner das verhindert haben. Aber Qualität aus Deutschland kann auch an der Stelle viel stärker zum Tragen kommen. Also insofern, glaube ich, liegen auch in dieser dramatischen Entwicklung für Opel auch echte Chancen. Und insofern ist es eine gute Nachricht für die ganze Region. Das ist da Eisenach, Gotha, auch andere Zulieferregionen sind da wichtig, dass da etwas sich dreht und das nicht nur in negativen Schlagzeilen ist.
Das Blut der Wirtschaft ist Öl und Gas und Energie brauchen wir alle, weil wir energiehungrig sind in westlichen Ländern und einen dermaßen hohen Energieverbrauch haben. Es ist aber auch eine heikle Geschichte. Jetzt geht nun das los mit Nord Stream, dieser Versorgungstrasse aus Russland oder nach Russland. Ist die Gefahr, die manche...
Von Russland nach Deutschland.
Von Russland nach Deutschland. Viele, die jetzt sagen, ja, das ist doch gefährlich, sich von den Russen so abhängig zu machen. Ist das eine berechtigte Angst oder geht es da nur um Konkurrenz auf dem Energiemarkt?
Beides. Also auf der einen Seite muss man natürlich schauen, dass man seinen Energiemix vernünftig hinkriegt, das heißt nicht zu sehr abhängig ist von Lieferungen aus Krisenregionen und Russland gehört leider mit dazu. Gleichzeitig wissen wir aus der Zeit des Kalten Krieges, die Russen haben pünktlich geliefert und es war auch immer eine Klammer. Das heißt also auch für die Russen ist wichtig, dass das Verhältnis zu Westeuropa, zu Deutschland gut bleibt, weil natürlich das der große Absatzmarkt ist. Also insofern war auch eine sehr kluge Entscheidung, das haben wir in unserer Sendung ja immer wieder hervorgehoben, auf alternative Energien zu setzen. Das heißt also einfach Dinge auszuschließen, dass man da von Saudis, von anderen erpressbar wird oder von den Russen. Der zweite Strang Nord Stream ist natürlich eine umstrittene Geschichte, auch aus geopolitischen Überlegungen heraus. Die Ukraine wird immer unwichtiger als Transitland. Das ist das Ziel der Russen natürlich. Für Deutschland ist es auch nicht ganz unerheblich, ob krisenfrei dieses Gas kommt. Das heißt, Polen, Ukraine, andere Länder können immer, sage ich mal, für Schwierigkeiten sorgen, auch im bilateralen Verhältnis zu Russland und wir sind dann mit betroffen davon. Wir haben das ja schon in der Vergangenheit gehabt, dass zum Beispiel Südosteuropa zum Teil abgehängt worden ist vom Gas durch diese Krisen und das wäre nicht gut für ein großes Industrieland wie uns. Also insofern ist das erstmal richtig, dass man auch weiterhin darauf setzt, dass Handel stabilisiert, dass Handel dazu führt, dass man die Interessen des anderen beachtet. Und im Verhältnis zu Russland ist das ganz wichtig. Die haben ja nicht viel anderes, was sie uns liefern könnten. Gleichzeitig sieht man ja bei den Verhandlungen Juncker und Donald Trump, dass man plötzlich festgelegt hat, dass Europa teures, viel zu teures, umweltschädlicheres Gas, also durch Fracking hergestellt, aus Amerika einkaufen soll. Wer das tut, weiß ich noch gar nicht. Das ist ja in Europa nicht einfach so, dass der Juncker sagt, wir kaufen hier mal was, Sojabohnen und Gas. Und das muss ja auf dem Markt sich durchsetzen. Das wird interessant, wie die das hinkriegen. Donald Trump hat dieses Versprechen genommen, vielleicht auch nur erstmal, damit er nach außen hin etwas hat in Amerika. Und hofft natürlich auf Dauer, auch durch das Madigmachen der Russen, natürlich für die eigenen Unternehmen hier einen besseren Markt zu haben. Aber da ist die Marktwirtschaft an dieser Stelle doch zum Teil drückend. Man will nicht mehr Geld ausgeben für etwas, was man billiger haben kann. Und insofern ist es okay, sage ich mal, dass diese zweite Linie gebaut wird durch die Ostsee und Deutschland sich an dieser Stelle sehr stabil aufstellt. Aber das Ziel muss sein, insgesamt diese ganzen fossilen Brennstoffe so weit wie möglich runterzufahren. Und da ist, glaube ich, Deutschland auf keinen schlechten Weg.
Sagt Sergei Lochthofen, Espresso-Plausch. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.
Ein ganz wichtiges Thema vergessen. Also es ist eine schöne Meldung heute, dass auf dem Anger einer, der trunken wollte, noch eine Axt mitgebracht hat. Wir haben uns doch über den Anger immer mal unterhalten. Es gibt da ja ideologische Streitereien, ob das so oder so ist. Also ich würde sagen, für Erfurt wäre es nicht schlecht, wenn im Zentrum das etwas ruhiger zuginge und die Herrschaften an Stellen sich mit Axt und Bierflasche treffen, wo es nicht ganz so auffällt und wo nicht kleine Kinder vorbeigehen. Also insofern ein Argument wäre in dieser Diskussion, auch wenn es, sage ich mal, eine merkwürdige Geschichte ist an sich.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe auch, dass wir uns nächste Woche treffen.
Ciao.